Lob und Dank sei dem Herrn. Wir haben bereits kostbare Worte Gottes gehört. Jedes Wort geht uns tief zu Herzen. Und schon im Einleitungswort musste ich darüber nachdenken. Es war ein Hinwerfen auf das Angesicht, eine Anbetung. Wir sitzen manchmal, und das noch nicht in Andacht, singen. Du bist würdig, du bist würdig. Und da warf man sich hin. Und alles, was im Himmel und auf der Erde war, betete an. Und mir kam der Gedanke, wie wohl die rechte Anbetung vor Gott aussehen mag. Die Anbetung, die zu ihm dringt, die Gebete, die seinen Thron erreichen, die nicht nur hier zu hören sind, sondern die oben ankommen, wie wir ja gehört haben, dass in diesen Schalen, in den Räucherschalen, die Gebete der Heiligen gesammelt und vor den Gnadenthron Gottes gebracht wurden. Es heißt so schlicht und einfach, das sind die Gebete der Heiligen. Sie wurden gesammelt und dort vor dem Gnadenthron ausgeschüttet. Es waren die Gebete derer, die von Gott begnadigt wurden. Und diese Gebete wurden wieder zum Gnadenthron gebracht. Die erlöste Schar hat das Vorrecht und den Zugang zu Gott, um die Gebete darzubringen, die dann wieder dort, wo sie hingehören, nämlich dort, wo die Gnade ausgeht und in den Begnadigten wirksam geworden ist, da kommen Gebete, die wieder dahin zurückkehren, nämlich zu dem Gnadenthron. Und wenn wir dazu das Wort des Herrn aus dem Propheten Jesaja aus dem Gedächtnis zitieren wollen, da heißt es, der Herr spricht, mein Wort kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern richtet das aus, wozu es gesandt wurde. Es geht vom Throne aus, kommt auf diese Erde, richtet im Volke Gottes das aus, was Gott sich vorgenommen hat, und kehrt dann wieder zurück, aber nicht leer, sondern die Dankgebete aus dem Herzen derer, in denen Gottes Wort etwas ausrichten konnte, steigen mit hinauf, werden gesammelt und auf dem Gnadenthron ausgeschüttet. Lass mich noch einmal betonen, die von Gott Begnadigten hören sein Wort. Es richtet in ihnen aus, wozu er es sandte. Und ihre Dankgebete kehren zurück mit seinem Worte und werden dort am Gnadenthron ausgeschüttet. Und der Herr gedenkt unser und erhört uns. In diesem Wort im 2. Könige 4 haben wir ja die seltsame Begebenheit, dass gerade die Prophetenjünger die Sache gemacht haben, die zum Tode führte, und haben ein Gericht zubereitet, das den Leuten, die es aßen, den Tod brachte. Hätten es die Jünger eines Priesters oder irgendjemand getan, wollten wir gar nichts darüber sagen, hinweglesen und es vergessen. Aber es waren Prophetenjünger, die von Gott unterwiesen, die unter dem Schall des prophetischen Wortes gesessen. Und eigenartigerweise geschah das direkt danach, nachdem der Junge, diese Witwe, von den Toten auferweckt worden war, dem Gehasi den Stab aufgelegt hatte, und es war kein Laut zu hören. Aber dann kam der Prophet, und Gott hat ihn gesegnet, hat ihn gebraucht, und er gab den Sohn der Mutter wieder zurück in den Arm, und sie war froh. Und danach lesen wir von der Hungersnot, und das ist sehr bezeichnend, denn in Amos Kapitel 8 steht tatsächlich geschrieben, wenn ich recht bin, etwa Vers 11, dass Gott in den letzten Tagen einen Hunger senden wird, nicht nach Wasser und Brot, sondern einen Hunger danach, das Wort des Herrn zu hören. Und gerade dann, wenn eine Hungersnot da ist, neigen die Menschen dazu, alles zu essen, ganz gleich, was es ist. Und gerade zu der Zeit sollten wir vorsichtig sein. Wir alle, die wir zur älteren Generation gehören, in die schlechten Zeiten und Jahre mitgemacht haben, wir wissen, was in Zeiten der Hungersnot alles auf den Tisch kann. Heute würde es uns kalt den Rücken heruntergehen und wir wüssten nicht, ob wir noch einmal essen würden, was wir gegessen haben. Eine Hungersnot war im Lande. Es scheint, als habe der Feind diesen Menschen betört, um in den Topf etwas zu tun, damit die ganze Sache vergiftet wird, denn es ist nichts anderes gewesen als eine Vergiftung. Es konnte nicht gegessen werden, und wer es aß, starb. Und ich sage euch, wer irdisch vergiftet wird und stirbt, naja gut, er ist zu bedauern, aber wer geistlich vergiftet wird, in der Zeit der Hungersnot, in der Zeit, in der Gott sein prophetisches Wort sandte, ein solcher Mensch ist zu beklagen. Und er kehre zurück zu Gott und seinem Wort und begreife, was hier geschah. Wenn er die Geschichte richtig liest, und alle Schrift ist ja von Gott eingegeben und ist nützlich zur Belehrung und zur Ermahnung, dann heißt es, dass sie den Mann Gottes wiedergerufen haben, nämlich den Propheten. Und es heißt, sie riefen aus, der Tod ist im Topf, Mann Gottes. So viel kam ihnen ins Gedächtnis, dass kein anderer hier eine Weisung bekommen wird und kein anderer von Gott gebraucht werden kann, um die ganze Sache zu entgiften, als der, dem das Wort Gottes von Anfang an gegeben wurde. Es war der Prophet Elisa, und sie sagte, Mann Gottes, der Tod ist im Topf. Das heißt, sie konnte nicht davon essen. Sie haben es sofort gemerkt. Etwas stimmte an der Sache nicht. Wenn ich heute daran denke, was Menschen alles geistlich gesehen herunterschlucken und sie merken es nicht. Damals haben sie es gemerkt. Für sie war Hoffnung, für sie war Hilfe, für sie war Rettung und Gottes Erbarmen. Dann heißt es, da sagte er, bringt Mehl her. Ihr könnt im Alten Testament im 3. Mose nachschlagen. Das Mehl ist als Speisopfer dargebracht worden vor dem Herrn. Als Speisopfer. Was war es? Hier ging es um eine Speise, die gegessen werden sollte, die aber ungenießbar war. Und er tat Mehl hinein und schon war das Ganze wieder gut. Er hatte eine Weisung des Herrn. Da sagte er, bringt Mehl her. Er warf es in den Topf und sagte dann, füllt es jetzt für die Leute aus, damit sie es essen. Da war nichts Schädliches mehr im Topf. Ihr merkt also, der Tod in dem Topf war die Vergiftung, das Schädliche, das da reingekommen war. Das war die ganze Sache. Und nachdem dieser Mann Gottes auf göttliche Weisung hin das Mehl hineingetan hat, sagt er, fülle es jetzt für die Leute aus, damit sie es essen. Da war nichts Schädliches mehr im Topf. Möge Gott wirklich Gnade schenken. Mehr Gnade, als wir verdient haben. Mehr, als wir erbitten und als wir erflehen können. So viel, wie wir gerade nötig haben. Und wir haben viel nötig, sehr viel. Wir können mit Johannes sagen, aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Etwas anderes ist es doch nicht. Ich musste, als Offenbarung 4 gelesen wurde, an das Wort im Alten Testament denken, das ja parallel damit verläuft aus Hesekiel Kapitel 1 und Kapitel 3. Es ist ja ein ganz eigenartiges, ein besonderes Wort. Hier im Propheten Hesekiel, im ersten Kapitel, da heißt es schon gleich im ersten Vers, der ja unsagbar wichtig ist und Aufschluss gibt über alles, was dann kommt. Es heißt, und es begab sich im 30. Jahre, im 4. Monat, am 5. Tage des Monats, als ich mich unter den in die Verbannung weggeführten am Flusse Kebar befand, da tat sich der Himmel auf und ich sah göttliche Gesichter. Die Betonung liegt hier vielleicht auf zwei, drei Dinge. Der Prophet war zu denen in die Verbannung geführten gebracht. Das ist Punkt 1. Nicht in die frei herumlaufenden, sondern zu dem Volke Israel in die Verbannung. Das ist Punkt 1. Als zweites, da tat sich der Himmel auf. Als drittes, und ich sah göttliche Gesichter. Darauf liegt die Betonung. Nicht nur Gesichte, sondern göttliche Gesichte. Gesichte von heilsgeschichtlicher Bedeutung. Gesichte, die in der Bibel niedergeschrieben worden sind. Für deine und meine Belehrung, damit wir den Willen Gottes erkennen. Wenn wir später in der Offenbarung lesen, in dem gleichen Kapitel 4, Vers 1, da stehen fast die gleichen Worte. Johannes sah, dass der Himmel sich auftat und er war im Geist in Verzückung geraten und er sah die Dinge, die Gott ihm offenbarte. Dieser Prophet Hesekiel wurde zu denen in die Verbannung weggeführten hingebracht. Der Himmel tat sich auf und er sah göttliche Gesichter. Wir wissen genau, dass die Gemeinde des Herrn ja auch in irgendeiner geistlichen Gefangenschaft war, ob auf diese oder jene Art. Aber Gott hat Gnade geschenkt, hat uns nicht uns selber und unserem Schicksal überlassen, sondern hat seinen Propheten gesandt, hat den Himmel aufgetan, hat göttliche Gesichter geschenkt und Offenbarung seines Wortes und seines Geistes gegeben, damit alle, die auf die Stimme Gottes hören, herauskommen können, damit ihnen geholfen wird. Und als wir von den vier Lebewesen in Offenbarung 4 lasen, musste ich daran denken, dass hier in Hesekiel schon von den vier Lebewesen geschrieben steht, und zwar in Kapitel 1, Vers 5. Mitten in ihm erschien dann etwas, das vier lebenden Wesen glich, deren Aussehen folgendes war: Sie hatten Menschengestalt, aber jedes hatte vier Gesichter und jedes von ihnen vier Flügel. Ihre Beine standen gerade, aber ihre Fußsohlen waren wie die Fußsohle eines Kalbes, und sie funkelten so hell wie geglättetes Kupfer. Unter ihren Flügeln befanden sich Menschenhände an allen vier Seiten, und alle vier hatten Flügel, von denen immer einer den des Nächsten berührte. Ihre Gesichter wandten sich nicht um, wenn sie gingen, sondern sie gingen ein jedes geradeaus vor sich hin. Ihre Gesichter sahen aber so aus: ein Menschengesicht, rechts ein Löwengesicht bei allen Vieren, links ein Stiergesicht bei allen Vieren, und nach innen oder nach hinten gesehen, ein Adlergesicht bei allen Vieren. Vergleich das mit dem, was in Offenbarung 4 geschrieben steht. Genau die gleiche Beschreibung. Genau die vier Lebewesen, wie sie hier der Prophet Hesekiel so viel früher gesehen hat. Bei Gott waren alle Dinge schon längst beschlossen. Der Heilsplan Gottes beginnt nicht erst im Neuen Testament. Schon die Propheten haben im Voraus gesehen. Sie sahen all die Dinge in göttlichen Gesichten und haben niedergeschrieben, der Himmel tat sich ihnen auf. Und auch wir dürfen aus Gnaden unter einem offenen Himmel stehen und dürfen das, was in göttlichen Gesichten gesagt wurde und geoffenbart worden ist, auf- und annehmen. Wisst ihr, ich habe nicht gewusst, dass dieses Wort heute Abend gelesen würde. Und ich habe absolut heute nichts aus der Bibel gelesen, nicht einen einzigen Vers den ganzen Tag hindurch. Habe wohl über dieses und jenes Wort nachgedacht, aber mit Absicht gar nichts gelesen, um nicht irgendwie in die Versammlung zu kommen und mich verpflichtet zu fühlen, zu lesen, was ich schon gelesen habe. Aber eins hat mich innerlich bewegt, und ich musste so darüber nachdenken, dass Menschen ja an Menschen hängen, der eine auf diese und der andere auf jene Art. Und wenn ich jetzt hier lesen darf und wir alle lesen können, dass Männer Gottes göttliche Gesichter sahen und sie dem Volke Gottes mitteilten, dann haben sie die Menschen nicht an sich gebunden und von sich abhängig gemacht, sondern an Gott gebunden, von Gott abhängig gemacht. Und darin offenbart sich immer, von wem die Dinge kommen. Kommen sie von Gott, bringen sie uns in Verbindung mit Gott, machen uns von Gott abhängig. Kommen sie von einem Menschen, machen sie uns von dem Menschen abhängig und binden uns an den Menschen. Kommen sie aber von Gott, dann machen sie uns von Gott abhängig und binden uns an Gott. Und das ist ja das, was wir eigentlich haben möchten. Die Verbindung zu Gott, mit Gott verbunden zu sein, an ihm zu hängen, ein Geist mit ihm zu sein, wie Paulus es an die Korinther zum Ausdruck bringt. Hier im 13. Kapitel im Propheten Hesekiel wird uns gesagt: Du aber, Menschensohn, Vers 17, Hesekiel 13, Vers 17, Du aber, Menschensohn, tritt gegen die Töchter deines Volkes auf, die sich nach eigenem Gutdünken als Prophetinnen gebärden, sprich dich gegen sie aus und sage, so hat Gott der Herr gesprochen, wehe den Weibern, die da Zauberbinden zusammennähen, für alle Handgelenke und Hüllen anfertigen, für Köpfe jedes Körperwuchses, um Seelen zu fangen. Seelen wollt ihr töten, die zu meinem Volke gehören. Und Seelen erhaltet ihr euch zugute am Leben. Jawohl, nicht der Herr, das machen die, von denen hier die Rede ist. Und das ist ein wahres Wort. Das ist so wahr, wie Gott es geredet hat. Seelen wollt ihr töten. Hier haben wir im 2. Könige gelesen, der Tod ist im Topf. Wann ist der Tod im Topf? Wenn man eigenes, das man irgendwo gesucht und gefunden hat, mit hineintut, dann ist der Tod im Topf. Und alle, die davon essen, werden vergiftet und sie sterben geistlich. Und hier hat Gott den Propheten angesprochen, den Mann, der göttliche Gesichter gesehen hat und sagte, Weissage, ja, das ist ein Ding, Weissage gegen die, die geweissagt haben, das ist eine sehr starke Sache. Aber Gott hat ihn dazu aufgefordert. Das heißt hier, die Zauberbinden zusammennähen für alle. All das passt überall. Sie haben für alle die passende Ausrede oder Rede. Sie wissen immer genau, was gesagt werden muss. Und dann diese Not hier, um Seelen zu fangen. Seelen wollt ihr töten, die zu meinem Volke gehören. Und Seelen erhaltet ihr euch zugute am Leben. Sie wissen ganz genau, wo was gesagt oder getan werden muss. Aber Gott wird das alles wenden. Gott wird es wenden. Er muss es wenden. Es heißt, ihr entheiligt mich bei meinem Volke. Um ein paar Hände voll Gerste und einige Bissen Brot willen, um Seelen zu töten, die nicht sterben sollen, und andere Seelen am Leben zu erhalten, die nicht am Leben bleiben sollen. Wobei ihr mein Volk belügt, das gern auf Lügen hört. Ja, das ist unbegreiflich. Wir, die wir bezeugen, aus der Wahrheit zu sein, so von uns sollte gesagt werden, mein Volk, das aus der Wahrheit ist, hört gern die Wahrheit. Hier wird gesagt, die ihr mein Volk belügt, das gern auf Lügen hört. Da stimmt schon etwas nicht mehr. Wer aus der Wahrheit ist, sagt unser Herr in Johannes Kapitel 11, der höret die Worte der Wahrheit. Und Johannes schreibt, wer aus der Wahrheit ist, hört auf uns. Und hier wird etwas ganz anderes gesagt. Ihr wisst, die Dinge haben sich noch nicht geändert. Zeiten kommen und gehen, aber auf geistlichem Gebiet hat sich noch gar nichts geändert. Gott wird Gnade schenken, dass die Seinen in dem geoffenbarten Worte Gottes bleiben. Dass dem, was Gott geredet hat, nichts hinzugefügt wird, sonst ist der Tod im Topf. Und wer davon ist, dem wird's nicht bekommen. Diese Menschen damals haben noch ein gutes Bewusstsein gehabt. Sie haben sofort gemerkt, als die Speise wohl an ihren Gaumen, an ihre Zunge kam, dass irgendetwas nicht stimmte. Sie hatten noch die Unterscheidung. Möge Gott mir und dir Unterscheidung geben. ob nicht irgendwo etwas hineingetan worden ist. Und wir essen, man kann noch so schön rühren und die Sache vorbereiten. Aber wenn wir etwas hineingefügt haben, dann ist der Tod im Topf. Und dann muss man sich davon abwenden und zu dem Worte Gottes zurückkehren, wie es der Herr durch seine Knechte, die Propheten, geredet und uns erhalten und aus Gnaden geoffenbart hat. Da war in Offenbarung 4 noch etwas, das mich sehr bewegte. Und ich möchte ohnehin zum Schluss kommen. Hier, diese Anbetung, das habe ich schon erwähnt. Ich meine, wir sollten, wenn wir den Vers singen, du bist würdig, zumindest stehen, um dem Herrn auch da in Ehrfurcht zu singen. Und ich habe es so in meinem Herzen wirklich gehabt. Wenn sie sich damals schon hinwarfen, dann müssten wir zumindest aufstehen. Und es heißt hier, dass die Lebewesen mit Augen übersät waren und riefen bei Tag und bei Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, der da war und der da ist und der da kommt. Es ist der Herr, der allmächtige Gott, der seine Propheten von alters her gesandt, der den Himmel über ihnen öffnete, der ihnen göttliche Gesichter zuteil werden ließ. Und wenn ihr hier, nachdem wir schon Offenbarung 4 wieder aufgeschlagen haben, den ersten Vers, vielleicht einen Teil, ja meinetwegen den ganzen ersten Vers liest, hier heißt es, hierauf hatte ich ein Gesicht, ich sah, wie eine Tür im Himmel offen stand, und die erste Stimme, die ich wie Posaunenschall mit mir hatte reden hören, rief mir zu, komm herauf hierher, so will ich. Ein Johannes musste lange warten, alle anderen Apostel waren schon beim Herrn, und nach außen hätten wir sagen können, dieser Mann musste noch solch einen schweren Weg gehen. Er wurde in Verbannung getan zu den wilden Tieren auf der Insel Patmos. Aber was war es? Es war die Fügung des allmächtigen Gottes. Dieser Mann wurde dazu gebraucht, um uns diese Dinge mitzuteilen. Nicht alle Gotteskinder sind Propheten, aber alle Gotteskinder haben Zugang zu dem, was Gott durch die Propheten geredet und was er geoffenbart hat. Wir brauchen keine Propheten zu sein, geschweige uns als solche zu gebärden. Aber wichtig ist, dass wir das prophetische Wort aufnehmen. Es genügt mir doch, wenn hier ein Mann von Gott gesandt und gebraucht wurde, dem diese Dinge geoffenbart werden konnten, wenn ich sie später höre, im Glauben aufnehme und wenn Gott sie mir durch seinen Geist verklärt, dann sehe ich heute ja dasselbe durch den Geist geoffenbart, was Johannes damals gesehen hat. Und es heißt hier, der Vers, den wir schon betont haben, Vers 9, und jedes Mal, wenn die vier Lebewesen Preis und Ehre und Danksagung dem darbringen, der auf dem Throne sitzt, dem, der in alle Ewigkeit lebt, werfen sich die 24 Ältesten vor dem auf dem Throne sitzenden nieder und beten den an, der in alle Ewigkeit lebt, und legen ihre Kronen vor dem Throne nieder mit den Worten, würdig bist du, unser Herr und Gott, den Preis und die Ehre und die Macht zu empfangen, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie da und sind sie geschaffen worden. Wir sehen, dass die 24 Ältesten nicht teilnahmlos zugehört haben, als die vier Lebewesen Preis und Ehre und Danksagung dem, der auf dem Throne saß, darbrachten. Sie warfen sich nieder und beteten auch an. Wir können nicht anders, als mit anzubeten, wenn angebetet wird, als mit Dank zu sagen, wenn Dank gesagt wird, als den Herrn mit zu ehren und mit zu preisen, wenn er geehrt und gepriesen wird. Haben wir doch Anteil an derselben Gnade, haben wir doch Anteil an demselben Worte. Und deshalb, so wie wir hier die völlige Übereinstimmung sehen, so dürfen wir sie hier auf Erden schon erleben. Und ich würde mich gar nicht wundern, wenn Gott eine Verbindung zwischen den Versammlungen seines Volkes und der Herrlichkeit geknüpft hat, dass das alles ineinander greift. Denn seht, die vier Lebewesen sind ja später bei Öffnung der ersten vier Siegel tätig gewesen. Wir wollen jetzt nicht einzeln in diese Dinge hineingehen, aber irgendwo und irgendwie hat doch Gott alles so gefügt und so geführt, dass alles, wie es wohl auch Paulus an die Epheser schreibt, damit alles zusammengefasst wird, was im Himmel und auf der Erde ist, und dass in Christus als dem Haupt alles zusammengefasst wird. Und so bleibt uns nichts weiter übrig, als unserem Herrn und Gott von Herzen zu danken, ihn anzubeten. Vergesst es nicht, wenn Gott mit dir und mir geredet, wenn das Wort der Weissagung, das vom Throne ausging, dich und mich ergriffen hat, dann hat es uns mit Gott verbunden, nämlich mit dem, der zu uns geredet hat. Und ich habe auch darüber nachdenken müssen heute in aller Kürze. In den Tagen des Paulus gab es Menschen, die gesagt haben, ich bin des Paulus. Die anderen sagten, ich des Apollos und ich des Petrus oder Kephas, welchen Namen man auch anwenden möchte. Paulus war derjenige, der sagte, wer ist für euch gestorben? Habe ich mein Leben für euch gelassen, dass ihr euch auf mich beruft? Es waren menschlich gesinnte Gläubige, die nicht begriffen haben, dass solche Menschen nur als Werkzeuge Gottes tätig waren, nicht um Menschen an ihre Person zu binden, sondern sie in Verbindung zu bringen mit dem allmächtigen Gott. Und das eine, das will Gott in diesen abschließenden Tagen bewirken, dass sein Volk nicht an diesen oder jenen gebunden und von ihm abhängig und gar noch versklavt wird, sondern dass wir mit Gott verbunden sind, von ihm abhängig werden, dass wir die Verbindung zu ihm bekommen, und dann wird alles wohl, wenn du und ich mit Gott verbunden sind, dann sind wir verbunden miteinander, in dem Band der göttlichen Liebe zusammengeschlossen, und das ist das Band der göttlichen Vollkommenheit. Nichts und niemand wird uns scheiden von der Liebe Gottes, die da ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Propheten sahen göttliche Gesichte von heilsgeschichtlicher Bedeutung. Sie wurden niedergeschrieben Und wir haben in dieser Zeit das große Vorrecht gehabt, von den Dingen zu erfahren, hineinzuschauen, was viele vor uns nicht gesehen und nicht gehört haben. Möge es eine Verbindung zu Gott in uns bewirkt haben und uns losgelöst haben von allen anderen Bindungen. Und ihr glaubt mir vielleicht heute Abend nicht, aber die meisten Gläubigen sind in einem Abhängigkeitsverhältnis. Sie sind untertan denen, die über sie herrschen. In der Gemeinde Jesu Christi soll es nicht so sein. Wir möchten alle einzig und allein abhängig sein von unserem Herrn und Heiland, um die Verbindung zu ihm allein haben. Und wenn wir sie haben, du und ich, wir alle und mit uns alle Kinder Gottes, mehr brauchen wir nicht. Dann sind wir auch miteinander verbunden. Möge Gott uns segnen, Gnade schenken, im Glauben vorwärts zu gehen. Und ihr werdet sehen, das Ende wird gekrönt werden. Uns bleibt nichts anderes übrig, als auszuharren bis ans Ende und zu denen zu gehören, die dann die Krone des Lebens empfangen werden. Und eines Tages mag es uns ergehen, wie es den 24 Ältesten ergangen ist, dass sie ihre Kronen abgenommen und sie hingelegt haben und sagten, du allein bist würdig. Sie haben sich nicht als würdig erachtet, die Krone, die sie empfangen haben, in der Gegenwart des Herrn, ihres Gottes, aufzubehalten. Sie haben gesagt, du allein bist würdig und haben ihre Krone niedergelegt. So mag es dir und mir gehen. Aber eins ist gewiss, er, der die Dornenkrone getragen hat, er ist der Einzige, der würdig ist, gekrönt zu werden, der würdig war, das Buch zu nehmen und die Siegel zu öffnen, der würdig ist, sein Wort und seinen Willen denen zu offenbaren, die ihm angehören. Möge sein Segen in besonderer Weise auf uns allen ruhen. Mitten in dieser geistlichen Hungersnot hat Gott Speise bereitet. Niemand, besonders schon nicht die Prophetenjünger, da habe ich die meiste Bange. Ich habe vor einfachen Leuten gar keine Bange. Sie werfen nichts Ungeschicktes in den Topf. Und wenn sie was reinwerfen, da passiert gar nichts. Da passiert gar nichts. Aber wenn Prophetenschüler was reinwerfen, dann habe ich meine Befürchtung, dass irgendetwas hineinfliegt, was nicht hineingehört. Dass irgendeine Vergiftung stattfindet. Wenn du etwas hineinwirfst, das schadet überhaupt nichts. Macht dem Topf gar nichts aus. Aber wehe, wenn irgendjemand mit einer Inspiration kommt, dann sieht die Sache anders aus. Und das ist der Moment, wo wir aufzupassen und wachsam zu sein haben. Aber Gott wird die Seinen bewahren. Ich bin sicher. Und ich weiß es, wie es damals war. So wird es sicherlich auch in diesen Tagen sein. Wenn wir zurückkehren und sagen, Herr, so wie du es durch den Mund deines Propheten geredet hast, so lassen wir es stehen. Ihr werdet sehen, da ist Gesundung und alle können wieder essen und kein Tod wird mehr im Topf sein. Die Vergiftung wird wieder weg sein. Die Vergiftung war nicht durch den Propheten gebracht, nicht durch das, was er von Gott zu tun hatte, sondern von den Schülern, von den Jüngern. Und da liegt die Not. Möge Gott mir, dir und uns allen wirklich helfen, damit uns in der Tat geholfen ist. Gepriesen sei sein heiliger Name. Amen.